Nur mal laut gedacht. Willkommen zur Baupause, dem kurzen Gedankenstopp mit Architekturist. Ein paar Minuten für Baukultur, Alltagsbeobachtungen und spontane Überlegungen. Irgendwo zwischen Kaffeetasse, Skizzenrolle und Türrahmen. In den letzten Monaten bin ich gedanklich immer wieder um dieselben Fragen gekreist. Manchmal ging es dabei um Suffizienz, also um die ziemlich einfache und gleichzeitig unbequeme Frage, was brauchen wir wirklich? Manchmal ging es um Kreislaufwirtschaft, um Materialien, die nach einem ersten Einsatz weitergedacht, weitergebaut und weiterverwendet werden. Manchmal ging es um Beton, um seine Wucht, seine Klimabilanz, seine konstruktive Kraft, seine Probleme und seine Möglichkeiten. Und manchmal ging es um KI, um Werkzeuge, die uns schneller machen können, aber nur dann wirklich helfen, wenn wir vorher wissen, wohin wir eigentlich wollen. Auf den ersten Blick sind das sehr unterschiedliche Themen. Material, Technik, Digitalisierung, Bestand, Klimaanpassung. Aber je länger ich mich damit beschäftige, desto deutlicher merke ich, im Kern geht es immer wieder um dieselbe Verschiebung. Weg von Lösungen, die man am Ende noch irgendwie ergänzt, hin zu Entscheidungen, die von Anfang an das Denken eines Projekts prägen. Daran musste ich jetzt wieder denken, als ich mich mit dem Thema Gebäudebegrünung beschäftigt habe. Also mit Dächern, Fassaden, bepflanzten Flächen, Retentionsdächern, grünen Hüllen. Mit all diesen Bildern, die inzwischen so selbstverständlich zu nachhaltiger Architektur gehören. Denn Hand aufs Herz, wir kennen diese Bilder alle. Diese Renderings, auf denen an jeder zweiten Fassade etwas wächst, Dächer, die aussehen wie kleine Parklandschaften, Terrassen voller Gräser, Rankpflanzen, die sich malerisch um Balkone legen, Menschen mit Kaffeebecher zwischen Hochbeeten, natürlich bei bestem Licht. Es sieht gut aus, sehr gut sogar. Und doch frage ich mich immer öfter, wann ist Gebäudebegrünung wirklich Teil einer Haltung? Und wann ist sie nur das grüne Tuch, das über ein unverändertes System gelegt wird? Diese Frage hat sich bei mir auch deshalb festgehakt, weil in wenigen Wochen, genauer gesagt vom 9. bis 11. Juni, der Weltkongress Gebäudegrün in Berlin stattfindet. Beim Blick auf das Programm ist mir eine Frage hängen geblieben, die für mich weit über diesen Kongress hinausgeht. Wie schaffen wir es, Gebäudebegrünung aus der Ecke des Zusatzes herauszuholen und von Planungsbeginn an als ernstzunehmender Teil guter Architektur zu begreifen? Hier liegt für mich der spannende Punkt. Nicht bei der Frage, ob Grün schön ist. Natürlich ist es schön. Nicht bei der Frage, ob Pflanzen gut fürs Mikroklima sind. Natürlich sind sie das. Und nicht bei der Frage, ob begrünte Dächer Wasser zurückhalten, Lebensräume schaffen, Oberflächen kühlen oder Gebäude schützen können. Ja, all das gehört dazu. Aber wenn wir Gebäudebegrünung nur über diese Effekte erzählen, bleibt sie für viele viel zu leichtgewichtig. Dann klingt sie schnell wie eine Zugabe. Wie etwas, das ein Gebäude sympathischer macht, klimafreundlicher, ein bisschen besser fürs Gewissen. Dieses Bild ist mir viel zu klein. Denn solange wir Begrünung so lesen, bleibt sie etwas, das man sich leistet, wenn auch Budget da ist. Oder wenn es ins Marketing passt. Oder wenn ein Projekt noch einen sichtbaren Nachhaltigkeitsakzent braucht. Dann wird sie zum Add-on, zum Accessoire, zur dekorativen Schicht auf einer Planungslogik, die im Kern dieselbe bleibt. Und damit sind wir wieder bei der Frage, die mich auch bei Suffizienz, Kreislaufwirtschaft und Materialentscheidungen immer wieder beschäftigt. Wann ist etwas wirklich Teil des Systems? Und wann wird es nur nachträglich an ein System angehängt, das ich eigentlich gar nicht verändern möchte? Bei der Kreislaufwirtschaft sehe ich dieses Problem sehr oft. Da wird über Recycling gesprochen, über Rückbau, über Materialpässe, über Wiederverwendung. Alles wichtige Themen. Aber wenn ein Gebäude nicht von Anfang an so geplant ist, dass seine Bauteile später wieder gelöst, sortiert und weitergenutzt werden können, dann bleibt Kreislaufwirtschaft oft mühsam. Dann wird sie zur nachträglichen Rettungsaktion. Beim Beton ist es ähnlich. Natürlich kann man über klinkerreduzierte Zemente sprechen, über CO2-Abscheidung, über Recyclingzuschläge, über neue Rezepturen. Aber die größere Frage bleibt trotzdem, wo brauchen wir Beton wirklich? Wo können wir reduzieren? Wo ist Masse sinnvoll, wo nicht? Wo trägt Material zur Dauerhaftigkeit bei? Und wo bauen wir einfach weiter wie gewohnt, nur mit einem grüneren Etikett? Bei Gebäudebegrünung läuft es im Grunde ähnlich. Wenn sie erst am Ende auf ein Projekt trifft, das längst ohne sie gedacht wurde, wird sie kompliziert. Dann kommen plötzlich Fragen der Statik, der Anschlüsse, der Bewässerung, der Pflege, der Haftung, der Schnittstellen, der Kosten, der Zuständigkeiten. An diesem Punkt sagen viele, zu teuer, zu aufwendig, zu riskant. Das kann sogar stimmen. Nur liegt das Problem dann nicht bei der Begrünung selbst. Es liegt daran, dass sie zu spät kommt. Denn sobald Dach und Fassade von Anfang an als klimaaktive, funktionale Schichten mitgedacht werden, verschiebt sich die ganze Rechnung. Dann geht es nicht mehr bloß um Pflanzen. Dann geht es um Regenwassermanagement, um Verschattung, um thermische Entlastung, um Schutz der Gebäudehülle, um Biodiversität, um Aufenthaltsqualität, um Lebensdauer, um Betrieb, um Wertstabilität. Dann wird aus dem grünen Zusatz ein funktionaler Bestandteil, sogar ein wirtschaftlicher. Hier wird es für mich sehr interessant, weil sich die Sprache verändert. Gebäudebegrünung sollte nämlich nicht nur als ökologisches Anliegen erzählt werden. Sie sollte auch als Frage der Gebäudeperformance verstanden werden, als Investition in Robustheit, als Beitrag zur Zukunftsfähigkeit eines Bestands, als Baustein für ESG, für Aufenthaltsqualität, für Vermietbarkeit, für Betriebskosten, für Klimaanpassung. Das klingt erstmal sehr immobilienwirtschaftlich. Ein bisschen trocken klingt das sicher auch. Doch das Thema braucht diese Übersetzung. Denn solange Gebäudebegrünung vor allem als schönes Bild erscheint, bleibt sie weich. Sympathisch, aber weich. Dann kann man sie schnell in die Ecke der freiwilligen Nachhaltigkeit stellen. Kann man machen, muss man aber nicht. Sobald sie jedoch als Teil einer langfristigen Gebäudestrategie gelesen wird, verändert sich ihr Status. Dann lautet die Frage nicht mehr, können wir uns das leisten? Sondern, können wir es uns eigentlich leisten, darauf zu verzichten? Natürlich muss man dabei vorsichtig bleiben, denn es gibt auch ein starkes Gegenargument. Und ich finde, das sollte man ernst nehmen. Es lautet, wir dürfen nicht jedes Problem ans Gebäude delegieren. Nicht alles, was mit Klimaadaption, Kühlung, Biodiversität oder Lebensqualität zu tun hat, lässt sich elegant an Dach und Fassade auslagern. Ein Baum im Boden wirkt stärker als die teuerste Grünfassade. Ein entsiegelter Platz hilft mehr als Pflanztröge in luftiger Höhe. Ein gut geplanter öffentlicher Raum lässt sich nicht durch ein grünes Bild am Gebäude ersetzen. An diesen Argumenten ist viel Wahres dran. Wenn Gebäudebegrünung nur dazu dient, Konflikte im Stadtraum zu umgehen, wird sie schnell zum Feigenblatt. Dann bleiben Straßen weiter zu heiß, Plätze weiter versiegelt, Verkehrsflächen unangetastet. Und irgendwo darüber wächst ein bisschen Grün an der Wand, damit das Ganze am Ende doch noch nach Klimaanpassung aussieht. Das wäre zu wenig. Sogar eine bequeme Ausweichbewegung. Aber daraus folgt für mich nicht, dass Gebäudebegrünung überschätzt ist. Ganz im Gegenteil. Diese Kritik zeigt, warum wir präziser denken müssen. Nicht als Ersatz für Freiraum, nicht als Entschuldigung für schlechte Stadtplanung, nicht als schmückende Nachhaltigkeitsgeste, sondern als Baustein in einem größeren Gefüge. Manchmal ist der Baum im Boden die bessere Lösung. Manchmal das entsiegelte Quartier. Manchmal das Retentionsdach. Manchmal die bodengebundene Fassadenbegrünung. Und manchmal auch die Entscheidung, etwas wegzulassen, weil Aufwand, Wirkung und Betrieb nicht zusammenpassen. So sieht für mich der ehrliche Blick auf Gebäudebegrünung aus. Wir fragen präziser. Was braucht dieser Ort? Was kann dieses Gebäude leisten? Welche Lösung trägt auch noch in 10 Jahren? Wer pflegt sie? Wer bezahlt sie? Und was bleibt am Ende mehr als ein gutes Bild? Denn mehr Grün allein macht noch keine bessere Architektur. Erst wenn Dach, Fassade, Wasser, Freiraum, Betrieb und Nutzung zusammenspielen, wird daraus eine belastbare Strategie. An dieser Stelle schließt sich für mich der Kreis zu den Themen, die mich in letzter Zeit immer wieder beschäftigen. Suffizienz fragt nach dem richtigen Maß. Kreislaufwirtschaft nach einer anderen Logik des Bauens. Die Materialdebatte nach der richtigen Rolle eines Baustoffs. Und Gebäudebegrünung? Sie zwingt uns zu fragen, was eine Gebäudehülle heute eigentlich können muss. Nur schön aussehen reicht nicht mehr. Nur nachhaltig wirken auch nicht. Wenn Gebäudegrün in der Breite ankommen soll, muss es aus der Bildwelt heraus. Raus aus dem Rendering, raus aus dem Marketingreflex, raus aus der Ecke der freundlichen Zusatzmaßnahme. Es muss hinein in die frühe Planung, in Kostenmodelle, in Betriebskonzepte, in ESG-Strategien, in Sanierungsfahrpläne, in kommunale Vorgaben, in die Gespräche zwischen Architektur, TGA, Landschaftsplanung, Eigentümern und Verwaltung. Wer sich mit diesen Themen intensiver beschäftigen möchte, findet im Juni beim Weltkongress Gebäudegrün in Berlin viele Anknüpfungspunkte. Ich würde mir wünschen, dass Systeme, Pflanzen und neue Forschung zur Sprache kommen. Zugleich aber auch diese größere Frage: Wie wird Gebäudegrün zu einer klugen, sparsamen und tragfähigen Entscheidung? Für den Entwurf, für den Betrieb, für den Bestand, für die Stadt. Die Zukunft des Gebäudegrüns beginnt, wenn wir es aus der letzten Planungsrunde holen und Verantwortung früher übernehmen. Für das, was Dächer und Fassaden in Zukunft leisten können. Und für das, was unsere Städte dringend brauchen. Danke, dass du heute zugehört hast. Bis bald zur nächsten Baupause.